So, guten Morgen zusammen. Also nachdem wir immer dieselbe Frage ist, möchte jemand noch was nachtragen, ergänzen, einwenden vom letzten Mal? Da hatte ich also allgemein über ihn gesprochen. Wir haben ein paar Grundtexte, hatte ich ihn genannt. Während wir heute einfach anfangen wollen mit den hier ausgewählten Fragmenten. Wenn also da noch was wäre, würde man das aufnehmen. Sonst setzen wir jetzt einfach und fangen einfach vorne mit dem ersten Text gleich an. Die Seite hat keine Seitenzahl, das ist die Seite 19. Und dass man so versucht, ein bisschen herauszukriegen, man kann sich auch fragen, wie sich das der Herausgeber hier gedacht hat, was wählt er so aus. Da steht, der Philosoph findet, wie der geplagte und todmüde Ödipus, erst im Haine der Furien Ruhe und Frieden. Das, worum es geht, ist, glaube ich, bekannt. Ich rufe nur mal in Erinnerung. Also Ödipus, dessen Eltern das Orakel gehört haben, dass ein Sohn den Vater töten wird und die Mutter heiraten. Dann haben sie das Kind ausgesetzt, also einem Hirten zur Tötung übergeben. Der hat es aber ausgesetzt. Und es ist gerettet worden, gefunden worden und wächst dann statt in Theben in Korinth auf, geht selber zum Orakel und hört dort dasselbe, dass er seinen Vater töten wird und seine Mutter heiraten und hält natürlich das Königspaar da in Korinth für seine Eltern und geht also nicht mehr nach Hause zurück, trifft dann an einem Kreuzweg einen Mann, der sich da aufregt, wie er da mit seinem Wagen vorbeifährt und den erschlägt er und das ist sein Vater. Und dann kommt er in Theben vorbei, dort sitzt die Sphinx und gibt den Leuten Rätsel auf und wenn sie das Rätsel nicht lösen, werden die gefressen. Und das Rätsel heißt, was ist das für ein Wesen, das am Morgen auf vier Beinen läuft, mittags auf zwei und abends auf drei Beinen. Und der Ödipus weiß, wer das ist, nämlich der Mensch. Also es wird nach dem Menschen gefragt. Und das ist der Mensch, der eben erstmal krabbelt auf vier Beinen und dann eben auf zwei Beinen geht und hinterher mit einem Stock. Heute müsste man das anders ausdrücken, weil heute gibt es ja die Rollators, nicht? Also ich weiß nicht, wie es dann formuliert werden müsste. Aber damals war das also jedenfalls in der Form. Und daraufhin stürzt sich die Sphinx zu Tode. Er hat also die Stadt befreit und daraufhin, nachdem ja der König tot ist, heiratet die Königin eben den Sieger, den Retter der Stadt. Und das ist ja, was er nicht weiß, seine Mutter. Und daraufhin bricht in der Stadt die Pest aus. Und dann muss geklärt werden, wo die Pest herkommt. Denn dann hat man ja irgendwie den Willen der Götter verletzt und das muss man in Ordnung bringen und Ödipus macht sich da besonders stark dran, das zu klären, immer im Gegenüber zu dort Statthalter, dessen Name mir im Moment nicht einfällt, wenn er einem von Ihnen einfällt, soll er dann sagen, bitte. Dann kommt dann heraus, dass er es ist und er sticht sich dann die Augen aus. Und das fand ich immer einen wichtigen Punkt. Der Mensch, der sich erkennt, sticht sich die Augen aus, weil wir eigentlich unerträglich sind, für uns selbst und für andere Leute auch. Wie unerträglich wir wirklich sind, merken wir in unseren besten Augenblicken. Aber dass man das einfach mitsieht, was man da eigentlich einem anderen Menschen zumutet, so ein Leben lang, von dem man behauptet, dass man ihn liebt. Nicht? Also, dass man das so mit sieht dabei. Und dann wird er aus dem Land verwiesen, sticht sich also die Augen aus, seine Mutter bringt sich um. Und er zieht dann weg. Und der Fluch geht ja nachher weiter in Theben. Die eine der Töchter heißt nämlich Antigone, die andere heißt Ismene. Da sieht man, was dann danach noch kommt. Und darüber hat eben Sophokles, der letzte der großen Tragiker Athens, den Ödipus geschrieben, den König Ödipus geschrieben. Wenn ich das in Klammern sagen darf, den habe ich mal spielen dürfen. Die Jesuiten, da gehört ja so die Tradition dazu, das Theater, das Schülertheater. Und ich war auf dem Aloysius-Kolleg in Bonn-Bad Godesberg und wir haben dann dort den Ödipus aufgeführt mit Musik neu geschrieben, also nach den Resten, die wir da so von den Griechen haben oder so. Eine sehr schöne Sache. Und da kann man dann auch ein bisschen drüber nachdenken, über diesen ganzen Ödipus. Und dann schreibt am Schluss nochmal, als sein letztes Stück, Sophokles nochmal einen Ödipus. Ödipus auf Kolonos, da ist der alte, wie es hier steht, der geplagte und todmüde Ödipus, blind, geleitet von seinen Töchtern, kommt eben zu diesem Hain da in Athen und dann setzt dort, ich glaube, es ist Herakles, also der da wesentlich damit dahin gehört in Athen, der sorgt dafür, dass er dort bleiben darf. Und inzwischen hat sich auch das Orakel so verhalten, dass da, wo er beerdigt sein wird, dass das zum Segen für die Stadt wird. Und jetzt steht da, dass dieser Hain der Furien ist. Die Furien, das sind die Rachegöttinnen. Die gehören wieder in andere Geschichte hinein. Da gehört der Sartre zum Beispiel hin mit seinem berühmten Drama über die Fliegen. Die Rachegöttinnen, die eben die Frevler verfolgen und zum Wahnsinn treiben und das durchführen, die sind dort. Und ich komme darauf zu sprechen, weil jetzt in der Fortsetzung von anderen Geschichten die Sache mit dem Orest auftaucht. Der Orest bringt seine Mutter um, weil seine Mutter seinen Vater umgebracht hat, als der am Ende der Troja-Kämpfe wieder nach Hause kommt. Er hat inzwischen einen Liebhaber und tötet ihren Mann. Und Orest rächt sich und tötet die Mutter. Und da sind natürlich die Erinnyen wild und wütend und sagen, jetzt muss er getötet werden als Muttermörder. Und dann die Athene als die Göttin der Stadt und die Schutzgöttin der Stadt, die sagt, wir machen ein ordentliches Gerichtsverfahren über ihn, um da den Erinnyen gerecht zu werden. Und dann läuft die Abstimmung hinaus auf eine Gleichzahl von weißen und schwarzen Kugeln. Also die Geschworenen können sich nicht entscheiden, was sie machen wollen. Es geht glatt auf. Und Athene tritt dann für den Freispruch auch ein. Die Athene ist ja ohne Mutter geboren worden. Die ist aus dem Kopf des Zeus gesprungen. Das ist eine Kopfgeburt eben, ist ja auch die Göttin der Weisheit und der Klugheit und sagt, auch nach der damaligen biologischen Vorstellung, die Mutter ist ja nur das Saatfeld, der eigentliche Ursprung ist der Vater. Das haben wir noch bis heute in unseren falschen Ausdrücken. Wir nennen ja den männlichen Beitrag immer noch Samen, Semen, Virile, auch im Fachausdruck, während wenn man schon botanisch redet, man von Pollen reden müsste. Denn Samen ist das befruchtete Ei. Ein Samen steckt man nämlich in die Erde und dann kommt das raus, was in dem Samen drin steckt. So, dass das also gar nicht in Frage kommt, ergänzend muss man sagen, dass das befruchtete Ei beim Menschen auch kein Samen ist, denn es ist gleich ein Keim. Das ist wieder wichtig für die Diskussion über die ganze Abtreibungsfragestellung. Das halte ich dann Kolleginnen entgegen, wenn wir zu diesem Thema dazu diskutieren haben, dass die sagen, ja, eine Eichel ist keine Eiche. Das ist wahr bei den Eichen, aber es ist nicht wahr beim Menschen. Beim Menschen gibt es überhaupt keinen Samen, der für sich da still da rumliegt, sondern wenn es zur Verschmelzung der Gameten gekommen ist, ab dem Verschmelzen der Vorkerne schon, dann läuft gleich schon das Programm dieses neuen Organismus ab mit weiteren Teilungen. Also es ist von vornherein ein Keim und kein Same. Das muss man also wissen. Bei Menschen gibt es überhaupt keinen Samen. Vorher Pollen, wenn man schon sagen will, und hinterher ein Keim. Same gibt es nicht. Aber das war da die Vorstellung und dann sagt die Athene eben, ja, der Vatermord, das wäre das Schlimme, Muttermord ist gar nicht so schlimm. Und jetzt tut sie aber noch einen weiteren wichtigen Schritt, dass sie mit den Erinnyen redet, damit die nicht einfach bloß so besiegt und unterdrückt werden. Also sie sagt, natürlich, ihr habt auch irgendwie recht und dann müssen wir euch auch gerecht werden und so. Und sagt, ihr kriegt also, wir bieten euch an, also euren Tempel und eure Unterkunft in unserem Hain, der daneben liegt. Und ab dort hat man dann auch die Erinnyen Eumeniden genannt. Wörtlich heißt das also die Wohlwollenden eigentlich. Das ist natürlich einfach so ein Wort der Befriedigung, ein Euphemismus, wie die das Schwarze Meer, das gastliche Meer nannte, Pontos Euxinos, nicht? Das ist also derselbe Gedanke, dass man das einfach so ein bisschen abschwächt. Aber von dort her also diese Verbindung. Zugleich muss man also sehen, dass diese Ruhe also bei denen zu finden ist, die auch die beruhigten Rächerinnen sind. Das müssen Sie alles so zusammen sehen, dass das zum Leben dazugehört, das Verbrechen und die Absage, aber dann auch wieder Versuch, das irgendwie in ein Gemeinsames zu fügen oder so. Das müssten Sie alles mitsehen, wie wir noch merken werden, wenn wir zu späteren Sätzen kommen. Deswegen habe ich mich gleich bei dem ersten Satz so ein bisschen aufgehalten. Das wäre also so der Hintergrund von der Sache her, die hier drin steckt. Also die Furien sind eben nicht mehr Furien, sondern sie treten nach wie vor für die Gerechtigkeit ein, aber sie sind zugleich auch die Besänftigten, die einfach für Ordnung sorgen. Und das ist ja auch wieder legitim, denn man kann nicht einfach immerfort Amnestien verteilen, sondern wie das Reim Neue gesagt hat, die Gerechtigkeit ist die Gnade für die Opfer. Die Opfer sind ja sowieso erstmal schon schreckliche Opfer und werden einmal gedemütigt, von denen verlangt man aber, dass sie mehrfach vergeben. Mehrfach vergeben. Also viele denken dieses Wort aus dem Neuen Testament, wo Petrus sagt, wie oft, also muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich verfehlt hat. Und dann sagt Jesus 77 Mal. Und dann denken die Leute, dass er 77 Mal was getan hat. Das ist überhaupt nicht gemeint. Einmal was tun. Einmal was tun und dann vergibt man und dann fällt einem in der nächsten Woche ein, das war doch kein schöner Zug von dem oder der, muss man neu vergeben. Also wenn Sie jemanden kränken oder beleidigen, erstmal tun Sie ihm weh, zweitens verpflichten Sie ihn für diese einmalige Tat ein paar Mal zu vergeben. Das muss man mitsehen. Also Louis schreibt davon von einem seiner sadistischen Lehrer aus dem Internat, dass er dem erst, da war halt schon an die 60, also vergeben konnte. Hat sich das ganze Leben darum bemüht und sagte, eines Morgens wachte er auf und fühlte sich irgendwie befreit, er konnte dem vergeben, dass das möglich war. Ja, das muss man also mitsehen, dass das schon hineingehört. Und deswegen kann man nicht einfach sagen Amnestie, sondern es muss ja auch den Opfern Gerechtigkeit widerfahren. Wie sieht das aus? Und deswegen gehören die da schon mit hinein, dass man das alles so in diesem Zusammenhang sieht, der da mitgegeben ist. Und ein drittes, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass das ja anknüpft, dass an solche Sätze anknüpft Wittgenstein, wenn er sagt, es geht eigentlich in der Philosophie um Beruhigung und Frieden. Das haben die Leute nicht zu allen Zeiten gesagt, dass das die erste Form sei. Sagt der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas schaffen. Ein philosophisches Problem heißt, ich kenne mich nicht aus. Ich muss irgendwas suchen, wo ich dann zur Ruhe komme. Also das hat was mit Therapie zu tun, die dorthin gehört. Das muss man auch sehen, weil es ja das betrifft wieder ganz hier unseren Autor, der ja eben also ein sensibler und verletzter und verletzlicher Mensch war, nicht? Dass das nochmal mit hineingehört. Der Philosoph sucht eigentlich Ruhe und Frieden. Das ist auch eine bescheidenere Auffassung. An sich war in der Antike jeder Philosoph, der auf sich hielt, schrieb ein Buch über das glückliche Leben. De Vita Beata. Das macht er gar nicht. Ihm reicht also hier schon ein bisschen Frieden. Nicht? Dass das so hineingehört angesichts der Last und der Belastung, die das Leben darstellt im Ganzen. Und damit kommen wir auch dann, Sie mischen sich ein, wie gesagt, nicht? Ich rede nur, wenn Sie da nicht reden. Da schließt sich dann gleich das nächste an, obwohl das ja ein ganzes Stück später ist. Sie sehen, das ist dann schon Heft 3. Die sind hier so nummeriert, das haben die eingeführt und das ist die Weise, wie man also diese Nachlassfragmente Nietzsches zitiert. Die erste Zahl ist eine Zahl von einem Heft, wonach das geht. Und dann kommt in der Eckchenklammer die Reihenfolge dieses Fragments, die in diesem Notizheft sich findet. Nicht, das ist der Aufbau. Und dann sehen Sie, wie er hier in seiner Auswahl, denn das ist ja eine Auswahl aus 5 Büchern. Ich habe davon 1 davon erstmal mitgebracht. Nicht? Das sind 5 also solche Bücher. Und daraus hat er die Auswahl hier getroffen, die kleine in diesem Bändchen, das wir hier zugrunde legen. Das heißt, ich bringe immer das Große mit, weil ich dann, je nachdem, Sie noch darauf aufmerksam machen kann, was steht da noch so im Zusammenhang zugleich nochmal mit drinnen. So hat er zum Beispiel vor diesem Text, den wir hier haben, hier notiert, dass es so Züge der Verzweiflung gibt. Den Abschiedsbrief von Kleist spricht er an oder den Brief von Lessing nach dem Tod seines Sohnes und deren Mutter. Das ist auch ein ganz, ganz bewegender, berühmter deutscher Brief von Lessing, den er damals geschrieben hat, um einfach so zu zeigen, was das Leben uns zumutet, um das so zu formulieren. Und da gehört dann eben auch dieser Satz hinein, den jetzt hier der Auswählende genommen hat. Und so geht es jetzt im nächsten Satz weiter, wenn Sie dort gucken, also aus dem dritten Heft dann die Nummer 24, wo er jetzt sagt, die großen Denker des tragischen Zeitalters denken über keine anderen Phänomene nach, als die, welche ebenfalls die Kunst erfasst. Wir haben ja gesagt, dass in diesen Jahren sitzt er dran an seinem Buch da über die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, wovon wir ja gesprochen haben beim letzten Mal, und stellt eben jetzt fest, dass die großen Denker dieser Zeit, also da sind erstmal noch nicht die Vorsokratiker gemeint, sondern wirklich eben auch Platon und seine Schüler, dass die über dieselben Phänomene nachdenken wie die Kunst, nämlich um das Leben mit seinen Gegensätzen und mit seinen Widersprüchen und mit seiner Tragik, dass das hier drin steckt und dass deswegen eine tiefe Verwandtschaft gibt von Kunst und Philosophie. Bei Aristoteles heißt das so, dass die Künstler und die Philosophen miteinander verwandt sind, weil sie es beide mit dem Erstaunlichen zu tun haben. Es geht eigentlich um das Ganze. Weil es um das Gemeinsame geht bei den beiden, ist dann zugleich auch zu verstehen, die Rivalität, die da von vornherein eine Rolle spielt und auf die wir kommen werden, wenn Sie schon mal gucken, der nächste Text von Platos Feindseligkeit, nicht? Diese Spannung von Philosophie und Kunst, die immer wieder auftaucht und wo die Philosophie versucht, sich da zu behaupten, die Kunst abzuwerten oder eben wie Schelling zu sagen, nein, die Kunst ist eigentlich die höhere Form oder so. Nicht? Das sind die Spannungen, die dort auftauchen. Darüber dann gleich noch, wenn wir zum nächsten Fragment kommen. Aber erstmal hier zu dem Punkt. Also es geht in der Kunst wie in der Philosophie um das Ganze, um die Frage, man könnte sagen, was ist da eigentlich los? Diese Was-Frage ist ja eine typisch philosophische Frage und eine Kinderfrage. Was ist das? Und wozu ist das so? Unser Wort Warum hat mal die Bedeutung wozu gehabt. Denn das R ist ja entstanden aufgrund des, vielleicht haben Sie das in der Schule noch gehabt, also von der Lautverschiebung, das hat mal was umgeheißen. Um was, um wes Willen. Und irgendwann ist dann aus dem S ein R geworden, weil sie es einfacher spricht. Und dann sagen wir warum. Und heute denkt man bei warum eigentlich nur an die Wirkursächlichkeit. Nach Aristoteles haben wir die vier Ursachen. Sind die bekannt? Oder soll ich die ein? Dann schiebe ich das ein, eben auch nochmal zu verdeutlichen. Also erstmal, was heißt überhaupt Ursache? Griechisch Aitia, lateinisch Causa. Ursache ist etwas, was ein Mögliches zur Wirklichkeit bringt oder in der Wirklichkeit erhält. Das ist Ursache. Causa. Und davon gibt es bei Aristoteles klassischerweise vier. Sein Beispiel ist eine Bronzestatue, da kann man das am besten erklären. Was heute die Leute bei Ursache nur noch denken, ist die Causa-Effizienz, die Wirkungsursache. Das wodurch. Könnte man noch kürzer mit Seneca sagen, das wodurch. Das ist der Künstler. Man könnte auch sagen, die Gießanstalt oder so, aber sagen wir mal, der Künstler. Das ist das, was eigentlich nur noch übrig geblieben ist im heutigen Denken beim Wort Ursache. Der Künstler fängt aber nicht an, was zu machen, wenn er nicht ein Ziel hat. Das weswegen. Und deswegen ist die Zielursache für die Alten die allererste Ursache, obwohl die erstmal gar nicht da ist. Je nachdem, was für ein Ziel er hat, will er Geld verdienen, will er einen Auftrag ausführen, will er beim König gut angesehen werden oder wie auch immer, es geschieht nichts ohne ein Wozu. Und deswegen ist die Zielursache das Weswegen die erste Ursache für die Alten. Die wird dann abgeschafft in der Neuzeit, die gibt es nicht mehr. Die Leute sagen, es gibt keine Teleologie, sondern es geht alles nur mit Wirkursachen. Sie kommen allerdings beim Reden nicht drum rum. Die Leute sagen immer noch, auch Wissenschaftsjournalisten, wenn die schreiben, der Hund läuft zu seinem Trinkpott da, weil er Durst hat. Während die sagen, nein, das tut er gar nicht, sondern aufgrund des Durstes hat sich bei ihm ein Zustand gebildet, das ihn dann zu dem Topf da treibt. Also das wird nur als Wirkursache beschrieben. Darüber hat vor allen Dingen Robert Spähmann eigens ein Buch geschrieben. Das hieß damals Die Frage wozu. Die Neuauflage heißt ein bisschen anders. Ich habe den Namen nicht im Kopf, er hat es nochmal bearbeitet. Das hat er damals geschrieben zusammen mit seinem Assistenten Löw. Und ist dem nachgegangen, was heißt das für Wissenschaft, wenn ich die Wozu-Frage weglasse. Lebendiges kann ich überhaupt nicht verstehen ohne das Wozu. Und da kann man ja auch auf der Ebene dann der Wissenschaftsjournalisten die merkwürdigsten Dinge lesen. Was ich schon ein paar Mal genannt habe, weil es mich so beeindruckt hat, obwohl das, glaube ich, jetzt schon 2 Jahre her ist, dass ich gelesen habe, dass der Klee in schlechten Zeiten einen Stoff herstellt, damit die Kühe Scheinschwangerschaften kriegen und nicht so viel Klee fressen. Ich war sehr beeindruckt von dieser Vorsorge des Klees. Also so stand das in einem Wissenschaftsjournal. Ich habe das bei mir irgendwo in meinem Zettelkasten da, also auch drinstecken. Ich kann es jetzt nur nicht die Fundstelle angeben. Also das ist schon wirklich sehr merkwürdig, was dann da herauskommen kann. Also dauernd wird dann doch von damit geredet. Und die nennen das dann aber nicht mehr Teleologie, sondern Teleonomie. Also es benimmt sich so, dass es zu diesem Ziel führt. Aber es hat natürlich keine Zielabsicht. Natürlich sammeln die Eichhörnchen einfach so, sind obendrein so dumm, dass sie hinterher nicht mehr wissen, wo sie es versteckt haben. Nicht immer, sonst wären sie ja schon verhungert, aber oft. Nicht? Das ist dann nochmal so ein Problem für sich. Also, Wirkursache, Zielursachen. Das sind die beiden äußeren Ursachen. Und dann gibt es 2 innere Ursachen. Das eine ist das Woraus etwas ist, die Stofflichkeit. Das heißt im Griechischen Hyle, wörtlich das Bauholz, im Lateinischen heißt es Materia. Das ist also das, woraus etwas ist, also die Bronze. Wenn es die Bronze nicht gibt, kann das Standbild nicht da sein. Deswegen wird die Definition erfüllt. Ich hatte gesagt, Ursache heißt etwas, was ein Mögliches zur Wirklichkeit bringt. Wenn keine Bronze da ist, kann es kein Bronzestandbild geben. Nicht? Das ist das Woraus. Und das andere nennen sie Morphae, auf Griechisch, auf Lateinisch Forma, also die Formursache. Damit ist aber jetzt bitte nicht der äußere Umriss gemeint, sondern mit Formursache ist gemeint, das, was etwas ist. Also jetzt bei dem Reiterstandbild heißt Form Reiterstandbild. Ja? Nicht die äußere Linie, sondern Sie könnten sagen, das, was als Zielvorstellung bei dem Künstler im Kopf steckt, aber da ist es ja die Zielursache, das ist jetzt zugleich das, was diese Bronzestatue eben zu diesem Denkmal von Zar Peter da an der Neva macht, da in Petersburg. Nicht? Das heißt Formursache, und bei Lebewesen ist diese Formursache die Seele. So, das ist so die berühmte aristotelische Hylemorphismus, dass er die Dinge beschreibt als ein Konkretum, Konkretum heißt zusammengewachsen, als ein Konkretum aus Materie und Form. Dazu vielleicht noch die eine Ergänzung, wenn wir schon davon reden. Wenn Sie kurz nachdenken, das Woraus kann es natürlich ohne Form überhaupt nicht geben. Es gibt kein Woraus, das einfach so rumliegt, sondern jedes Woraus hat schon immer eine Form. Entweder flüssig oder wie Sand oder Schlamm oder irgendwas, aber ohne Form gibt es überhaupt nichts, ohne was. Es gibt kein Woraus ohne das Woraus von einem Was. Aber es gibt sehr wohl ein Was ohne Woraus, nach Aristoteles, nämlich reine Formen. Die stehen hinter den Sternen nochmal, um die zu bewegen, in den Sternkörpern. Das nehmen dann die Christen auf, um theologisch zu bedenken, was Engel sind. Von den Engeln und Dämonen, so war ja schon die Rede vorher. Und da knüpft jetzt so das christliche Denken dran an und sagt, wir übernehmen vom Aristoteles diese Idee mit den reinen Formen. Das heißt, die bestehen eben nur aus Geist, ohne Materialität. Nur reines Was, ohne ein Woraus. In der Spannung von was und woraus. Dann haben wir ja sofort eine Spannung bei dem Woraus. Das ist ja unser ganzes Problem, dass wir Probleme mit unserem Körper, unserem Leib haben. Nicht? Und ein Gedanke ist nicht da, wenn er nicht wenigstens im Kopf sich selber gesagt wird. Das heißt, es gibt keinen Gedanken ohne Wort. Wort ist sowas wie der Leib des Gedankens. Aber der Leib ist nicht einfach ich und das Wort ist nicht einfach der Gedanke. Das hat schon ein anderes Assoziationsfeld. Man sucht oft das richtige Wort, man findet es oft nicht richtig. Aber ohne Wort ist der Gedanke gar nicht da. Ist uns allen doch schon so gegangen. Man hat irgendwie so eine Idee, schwupp weg ist er, wenn man sie sich nicht wenigstens selbst gesagt hat. Also es inkarniert sich erst im Wort. Inkarniert als ein Fleischen, ne? Es fleischt sich ein ins Wort. Nur im Wort ist der Gedanke da, aber das hebt die Spannung zwischen Wort und Gedanke nicht auf. Und diese Spannung entfällt natürlich bei reinen Geistwesen. Haben die ein Problem weniger. Was die sonst für Probleme haben, wissen wir nicht. Ne? Klar.
Ja. Na, wer jetzt nach Aristoteles im Wort schon Materialität
oder? Im Wort ist schon Materialität drin.
Genau. Kann man dieses Wasser nicht auch irgendwie als Ideen irgendwie verstehen?
Das ist eben die Frage. Also eben was bei Plato die Ideen sind, das ist dann das, was Aristoteles da auch führen würde. Aristoteles unterscheidet sich ja von Platon, dass er sagt, diese Ideen für sich, die gibt es wieder nicht, weil er unter Form eben was anderes meint. Und er, bei Aristoteles, das ist ja so die berühmte Sache, dass er die Ideen in die Dinge holt. Also die Form steckt schon in den Dingen, die Formen schweben nicht frei herum, weil er meinte, das gibt das Problem einer Fortsetzung ins Unendliche. Wenn ich also, der berühmte Tritos Anthropos, so heißt das Problem, ich nehme also den Menschen und dann nehme ich die Idee des Menschen und dann sagt der Aristoteles, ja, wenn der Plato sagt, Idee des Menschen, wo kommt denn die Idee her? Da muss ich ja für die Idee nochmal wieder eine Idee haben und so geht das dann endlos so weiter. Und darum meinte er, das sei nicht sinnvoll, was der Plato macht, in diesem Punkt. Und lässt die weg, die Ideen, sondern steckt die Ideen in die Sache hinein. Und dann kommt ja später dann der Umschlag in den sogenannten, das macht dann der Nominalismus, dass er sagt, wirklich sind überhaupt nur die Einzeldinge. Also für Plato ist die eigentliche Wirklichkeit diese allgemeinen Ideen. Bei Aristoteles sitzt beides so zusammen, aber das Hauptpunkt hat immer schon noch die Idee, aber nicht die Idee da draußen irgendwo getrennt, sondern die Idee, die eben in uns steckt. Das was, die Form jedes Gegenstandes. Der nächste Schritt wird dann sein, dass man sagt, überhaupt die einzelnen Gegenstände sind nur wirklich. Und das andere ist nur ein Etikett und ein Name. Es gibt nicht den Menschen, sondern es gibt nur einzelne Menschen. Und dann sagt der Hume, wie wenn man die übereinander legt, alle die Gesichter, was dann dabei so rauskommt, das ist dann so unsere Idee von Mensch. Die gibt es nicht vorher und das hat auch keinen eigenen großen Gehalt, sondern das kann man nur nachträglich so ablesen, das sind äußere Etiketten, die wir geben, das sei nur der Name. Deswegen hieß ja dieser Roman dann der Name der Rose, nicht? Und hört genau damit auf, sagt, die Rose ist nur ein Name. Weil es gibt nicht die Rosen, sondern immer nur die einzelnen Rosen und wegen ihrer Ähnlichkeit fassen wir die zusammen. Aber das sind ja auch zum Teil, was wir dort machen, bei den Gegenständen sind es ja auch nur äußere Dinge, nicht? Dann nennen wir die Kerbtiere, weil sie eine Wespentaille haben. Und dann nennen wir die einen Blumen, nennen wir Korbblütler, also einfach von außen abgelesen, begriffen ist da nichts. Weil wir nicht der liebe Gott sind, nicht? Wir haben die Dinge nicht gemacht, darum verstehen wir sie nicht. Sondern können die nur irgendwie so klassifizieren. Also das sind die vier Ursachen. Die spätere Zeit tut noch eine Ursache dazu, die ich noch nennen möchte, die Exemplarursache. Bei Seneca haben wir fünf Ursachen. Das Wonach, das ist nochmal wichtig. Also im Alten Testament kommt das an einem Punkt vor, wo Gott zu Mose sagt, er soll das Zelt mit der Bundeslade oder so bauen nach dem Muster, das er ihm gezeigt hat in einer Vision im Himmel. Das Wonach also. Das wird noch, das wäre also bei diesem Reiterstandbild da an der Neva, der Zar Peter in Person mit seinem Pferd. Nicht? Sodass sie dann also fünf Ursachen haben. Die vierte hat der Aristoteles noch nicht gehabt. Das sind dann die klassischen fünf Ursachen, oder vielmehr klassisch sind es eben vier, ein bisschen weniger klassisch sind es fünf. Die stehen also dahinter, dass die da sind. Und jetzt, wie kam ich da drauf? Weil wir vom Warum geredet haben, dass eben das, was den Menschen am meisten umtreibt, die Frage des Wozu ist. bei einer plötzlichen Erkrankung, bei einem Unfall, bei einem Unglück oder so, dann wollen wir eigentlich nicht, wollen wir auch wissen, um es beim nächsten Mal zu ändern, warum das passiert ist. Weil eben, was weiß ich, die Achsen nicht rechtzeitig gewartet waren oder so, und dann fährt der Zug da gegen die Mauer oder solche Geschichten. Sondern eigentlich wollen die Menschen wissen, wozu das gut ist. Warum das gerade mich jetzt erwischt, und da ist mit warum gemeint, zu welchem Zweck eigentlich, zu welchem Sinn. Und dafür steht heute dann das Wort Sinn im Philosophischen. Für dieses Wozu. Nicht? Das ist die Frage, die wir eigentlich stellen. Und das steht auch irgendwo bei Nietzsche, dass er sagt, der Mensch kann alles ertragen, wenn er ein Wozu hat. Nicht? Wenn man weiß, wozu das gut ist, kann man alles Mögliche dann ertragen. Wenn man das nicht hat, kann man das Geringste nicht ertragen. Dass das nochmal eine Rolle spielt. Und darum geht es also. Was ist mit diesem Leben? Worauf läuft das eigentlich hinaus? Wozu bin ich da? Das ist eigentlich die Frage, weil wir uns ja nicht selber ins Dasein gerufen haben, sondern einfach da sind. Gibt es da einen Sinn oder nicht? Wie Leute sagen, den muss man selber machen. Die Frage ist, ob ein Sinn, den man selber sich gibt, ein wirklich ernsthafter Sinn ist.
Bitte? Aber könnte es nicht ein Sinn sein, dass eben Form und Inhalt, ich meine, der Aristoteles, der geht ja schon in diese Richtung, dass sich ja aus einem ganzen bestimmten, aus einer bestimmten Weise der Form ja ein Inhalt ergibt.
Ja.
Problem wird es, wenn sich das vollkommen voneinander ja. löst, dann ist die Form nur noch eine Etikette für irgendwas.
So ist es.
Aber nicht mehr mit Leben ja. gefüllt.
Das könnte man so formulieren, aber dann fragen ja die Leute nach, warum ist das so mühsam, die jetzt in Einklang zu bringen? Warum ist das nicht klarer gegeben? Das ist ja das, was uns bei Kunstwerken so fasziniert, nicht? Dass wir dort sehen, das geglückte Werk, das ist so, so hat die Simone Weil gesagt, wenn man an einem irgendwo fragt, bei einem Gedicht, warum steht dieses Wort da oder in einem Tonkunstwerk jetzt diese Note oder so etwas, dann ist entweder das Werk nicht komplett oder der fragt, hat es nicht verstanden. Weil in einem wirklich geglückten Werk ist alles schlechterdings selbstverständlich oder wie man auch sagen kann, wie die Leute dann auch sagen, notwendig. Hier fallen Notwendigkeit und Freiheit zusammen. Man könnte sagen, das ist überhaupt die Sinnerfahrung, könnte man auch so beschreiben, hat man auch immer wieder so getan, der Zusammenfall von Sinn und Sein, von Notwendigkeit und Freiheit. Es geht nicht anders, aber es soll auch gar nicht anders gehen, sonst ist so, wie es sein soll und soll so sein, wie es ist, das wäre es. Und warum ist es das nicht, sondern warum ist das also so mühsam, das herzukriegen, das fragen halt die Leute. Und da gibt es eben alle möglichen Mythen, die sagen, dass da am Anfang irgendwie ein Unglück passiert ist. Denken Sie beim Gilgamesch-Epos, der hatte ja noch dieses Kräutlein der Unsterblichkeit, also gekriegt sogar. Und dann schläft der eine, dann frisst das die Schlange, während er schläft. Und die häutet sich deswegen und bleibt unsterblich. Und wir Menschen sterben nach wie vor. Ich meine, wir wissen heute auch, dass die Schlangen nicht unsterblich sind. Ne? Aber das war erstmal so das Bild, was dort auftauchte. Und das ist die Grundfrage, die die Leute stellen. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Darauf antwortet die Tragödie mit ihrer Weise. Und ob da die Antwort jetzt vom Aristoteles ausreicht, die berühmte, ist ja die Frage. Schon muss man schon diskutieren, was er gemeint hat. Er hat ja gesagt, diese Tragödie ist da, damit wir Furcht und Mitleid haben. Nicht? Reicht das?
Ist nicht eher umgekehrt? Wir haben Furcht und Mitleid und deswegen gibt es die Tragödie.
Da kann man wirklich also eine Menge Fragen daran stellen und deswegen ist die Frage auch bis heute nicht beantwortet. Jeder muss sie für sich die Antwort finden, wie das aussieht. Und ich behaupte, dass alle Weltanschauungen, Religionen eigentlich in ihrem Zentrum eine Antwort auf diese Frage formulieren. Die Frage ist nur, ob man das genügend findet, was dort gesagt wird. Deswegen habe ich immer so als Ratschlag meinen Studenten gesagt, prüfen Sie bei einem solchen Angebot, was Sie weglassen müssen an Ihren Fragen und Problemen, um mit diesem Angebot zurande zu kommen. Und dann ist es sicher noch nicht das Richtige. Ich bin Christ, weil ich meine, das würde halbwegs reichen. Aber
anscheinend gibt es ja die Notwendigkeit, dass es ein zweites Mal erworben sein will. Es ist wahrscheinlich gegeben, ja, keine
ja,
Frage.
Ja.
Aber
also, das ist zum Beispiel eine Antwort, die sagt, es soll eigentlich gerade, wir sollen das eben selbst erarbeiten, das sei der Sinn der Sache. Dann kann man immer noch mal fragen, muss das aber so wehtun?
Aber dass eine Spannung ist, ich muss ja den Bogen spannen.
Ja, also das gehört auf jeden Fall hinein.
Es ist auch diese Spannung ja. nicht da, jemand, der zu talentiert ist, dann ist es auch irgendwie langweilig. Ja, ja. Also es muss irgendwie.
Das passt zu Ihnen, das so zu formulieren. Der Reinhold Schneider in Wien, der sitzt da und sagt, ich will überhaupt nicht leben, ich will nur schlafen. Aus seiner tiefen Depression heraus, so dieser Depressivität, er sagt, ich will auch kein ewiges Leben, mal gläubiger Christ oder so. Ne? Ich will eigentlich gar nicht, dass ich auferweckt werde, ich will nur endlich meine Ruhe haben. Ich finde das so schrecklich und schwer, so mit diesen Spannungen da, nicht? Das ich bringe die Kraft einfach nicht auf, das kann ich nicht brauchen. Also ich will nur einfach sagen, dass hier jeder seine Antwort suchen muss. Die Frage ist, wie weit kann er sie an andere weitergeben? Das sollte er auch tun, wenn er sieht, ich habe hier was gefunden, dann gibt man das weiter. Tun wir auch mit anderen Dingen auch, nicht mit irgendwelchen sinnvollen Adressen von Lieferanten oder einem Arzt oder so etwas. Warum soll man nicht auch hier, wenn man eine Antwort gefunden hat, von der man meint, die ist es, versuchen, die weiterzugeben? Man muss ja nicht den anderen bedrängen damit, aber das würde ich sagen, ist einfach noch ein Stück Nächstenliebe, das zu tun. Aber die Frage ist, ob der andere sich darin findet, nicht? Das ist das Problem, was dann auftaucht. Und da geht es also sowohl dem Philosophen wie den Künstlern also um diese Problematik, das zu machen. Und die nimmt dann eben, Plato ist das berühmte Beispiel, nimmt jetzt diese scharfe Form an der Feindschaft da in seinem nächsten Text. Und wir wissen ja, dass sich eben Nietzsche als beides verstanden hat, nicht? Als ein irgendwie Philosoph, aber vor allen Dingen eben als Künstler. So dass er von dort das aufnimmt und sagt, und Platos Feindseligkeit gegen die Kunst ist etwas sehr Bedeutendes. Seine Lehrtendenz, der Weg zum Wahren durch das Wissen, hat keinen größeren Feind als den schönen Schein. Ich möchte Sie darauf hinweisen, er sagt nicht als die Schönheit, er sagt als den schönen Schein. Da ist er nicht im Widerspruch zu Platon. Und damit ist er auch nicht im Widerspruch zu den großen christlichen Lehrern, die alle immer davon sprechen, dass der Teufel sich in den Anschein des Engels verkleidet oder so Geschichten. Das haben sie ja bis hin dann nochmal zu den schwarzen Filmen, wo dann die Rede ist von der teuflischen Schönheit oder von dem Babyface oder so, der Bösewichter oder so etwas, dass das dort hineingehört, weil der Mensch geneigt ist dazu, wo er auf Schönheit trifft, auch die Gutheit zu vermuten. Und das ist eine Erfahrung, dass das oft gerade gegenteilig sein kann. Dass es einen schönen Schein gibt, der aber nicht Schönheit ist. Die Frage ist, wie will man das jetzt unterscheiden? Das ist genau das Problem. Und das spricht er hier an, dass also ich nochmal von irgendwoher erklären muss und müsste, wie kann man Schönheit vom schönen Schein unterscheiden? Also wo unterscheiden sich Aufschein und Anschein? Sprachlich gibt es ja schon ziemlich Schlamperei. Also ich lese immer wieder, dass die Leute den Ausdruck scheinbar benutzen, wo sie eigentlich anscheinend meinen, nicht? Scheinbar heißt, es sieht wirklich nur so aus, aber ist es nicht. Anscheinend heißt, es hat den Anschein und dann bleibt offen, ob es scheinbar ist oder ob es richtig ist. Und diese Unterscheidung von Anschein und Scheinbar scheint inzwischen halbwegs verloren zu sein. Also auch bei, jetzt nicht bloß bei Schulkindern so, sondern eben auch bei Sachen und nicht bloß in der Zeitung, sondern auch in Büchern. Fällt mir einfach auf. Und erklärt da was tatsächlich schwierig ist.
Dem Anschein nach, das reicht eben wahrscheinlich nicht aus.
Eben, Anschein,
eben.
So ist es. Also trotzdem ist nochmal, anscheinend ist noch nicht das Urteil, was scheinbar ist. Weil scheinbar ist es ein Urteil. Es scheint so zu sein, aber es ist nicht so. So jedenfalls klassischerweise, wenn Sie den älteren Duden nehmen, ich weiß gar nicht, was im Neuen steht, denn der Duden macht ja immer, der ist ja kein Lehrmeister, sondern macht ja irgendwann die Dummheiten immer nach. Genau wie Sie im Duden lesen können, zu Duden-Ehren ist so ein Ausdruck gekommen wie nichtsdestotrotz. Das hat mal irgendwann ein Kabarettist gesagt und hat nichtsdestoweniger, lateinisch nihilominus, das ist dasselbe, nichtsdestoweniger und trotzdem vermischt als ein Gag. Er hat gesagt, nichtsdestotrotz. Und inzwischen lese ich das dauernd bei den Kollegen. Bis jetzt schreibe ich das immer noch in die Rezension rein. Also es wäre schön, wenn er doch diesen Quatsch da gelassen hätte. Ne? Aber das ist natürlich völliger Windmühlenkampf, weil es steht ja inzwischen schon im Duden. Nicht? Also das ist... Aber ich soll ja über was anderes reden. Also Verzeihung. Also wieder zurück zu unserem Schein und Scheinbar. Das tatsächlich hier die Frage, warum diese Feindschaft beim Platon? Also er selber nennt ja die Gründe. Dass er nämlich sagt, und da kommen wir nachher auch gleich drauf zu sprechen, auch im Weiteren noch, dass er sagt, die Künstler, wie reden die von den Göttern? Also die Griechen verdanken ja ihre Götter Homer und Hesiod. Und von den Göttern werden ja die schlimmsten Geschichten erzählt. Der Zeus führt sich ja wirklich ganz übel auf, unentwegt, nicht? Die anderen prügeln sich auch da herum, also das ist schon wirklich eine merkwürdige Sorte von Menschen. Sodass also dann die philosophische Kritik sagt, dass diese Götter, die sich unter unserem Niveau bewegen, die können wir nicht brauchen. Deswegen hat ja zum Beispiel Benedikt immer so stark gemacht, auch vorher schon noch, als er also noch gar nicht Papst war, dass eben die eigentliche Mission angeknüpft hat, nicht bei den Göttern, sondern bei den Philosophen. Die haben nicht Zeus versucht zu taufen. Oder Hera oder irgend sowas. Sondern die haben bei den Philosophen angefangen, die die Götter verworfen haben. Die eben diese Religionskritik gemacht haben schon. Die antike Religionskritik, die dann kommt, wenn Sie da gucken, da steht die vorplatonischen Philosophen, wenn wir gleich dann dazu kommen, wo das dort auftaucht. Bitte?
Aber nochmal so ganz generell, wenn diese, also wenn Nietzsche jetzt diese Unterscheidung aufmacht zwischen Waren und dem Scheinwaren, dann ist das ja auch schon eine krasse Aussage im Sinne von, dass er dann ja wirklich an unwiderlegbare Wahrheiten glaubt, die man auch dann philosophisch findet.
Oder? Ja. Also das finde ich schön, wie Sie das sagen, weil Sie natürlich jetzt gegen Nietzsche insofern reden, als wir sehen werden, er behauptet gerade, es gibt keine Wahrheit, das gehört ja zu seinen berühmten Texten. Ich habe ja vor 14 Tagen auch extra über seinen Skeptizismus gesprochen, wo er sagt, auf der einen Seite, Wahrheit, das sind eigentlich nur Metaphern und Metaphern sind also falsch und das Ganze stimmt nicht. Auf der anderen Seite steckt natürlich diese Sehnsucht nach Wahrheit in ihm drin. Das, was er hier sagt, das meint er wirklich, das sei so. Also, dass wir vieles für Wahrheit halten, was keine ist, das sei so. Dass es den Willen zur Macht gibt, das sei so. Er tritt tatsächlich für die Wahrheit ein. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, den absoluten Relativismus widerspricht sich selber. Weil ich es ja auf diese kurze Formel bringen will, es ist wahr, dass nichts wahr ist. Und das gilt natürlich auch für den Satz selber. Insofern bin ich hier dann eigentlich aus der Philosophie raus und in der reinen Rhetorik. Er stellt es ja erstmal nur so dahin, nicht? Dass er sagt, ich habe also diese beiden Punkte, ob es jetzt den Weg zum Wahren wirklich gibt oder was das heißt, da finden Sie bei ihm, das werden wir auch sehen im Folgenden, die widersprüchlichsten Aussagen. Ich hatte schon zitiert zum Beispiel diesen Satz, wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zugrunde zu gehen. Das hatte ich schon zitiert, das steht auch in seinen Sprüchen da. Und dann gibt es wieder die anderen Texte, dass Wahrheit die Art von Lüge ist, mit der wir leben. Steht alles da.
Aber das wäre ja ein bisschen widersprüchlich.
So ist es. Und das,
dann ist es scheinbar.
Genau so. Und das weiß er aber natürlich auch. Und da sagt er, und die Frage ist, ob es da nicht darauf hinausläuft, dass das eigentlich die wahre Kunst ist. Dass ich überhaupt, also ich meine eben, man müsste mit dem Wort Lüge vor sich ja umgehen. Die Leute nennen eben halt jede Form von Falschaussage Lüge. Und das ist schon mal falsch. Das kommt so aus dem Radikalismus des Protestantismus. Die sagen so entschieden, also kennen nur Lüge, jede Falschaussage ist eine Lüge. Sodass die auch sagen, wenn also da ein Gestapo-Mann mich fragt, ob ich einen Juden versteckt habe und ich sage nein, nennen die das Lüge. Während ich das als Katholik nenne, Falschaussage, erlaubte Falschaussage. Daraufhin sagen dann die Hamburger wieder, der lügt wie ein Katholik. Das ist also das Problem von der anderen Seite her. Ne? Also das ist auch so etwas, was da so drin steckt. dass man da nicht weiß, wo man da dran ist. Da, eben, das war zum Beispiel auch so ein Punkt, dass die Moraltheologen immer gesagt haben, der Angeklagte kann gar nicht lügen, weil ja von dem auch nicht erwartet wird, dass er die Wahrheit sagt. Mein Vater, der Richter war, den hat das immer aufgeregt, der hat gesagt, das ist nicht wahr, denn deswegen geben wir den Leuten, wenn die Geständnis haben, ja auch eine geringere Strafe, als wenn sie weiter leugnen. Was wiederum eine Kehrseite hat, wenn jemand wirklich zu Unrecht, kommt doch dauernd vor, neulich stand es doch wieder in der Zeitung, wenn jemand zu Unrecht verurteilt wird und dabei bleibt, ich habe es nicht getan, dann wird er deswegen nicht vorzeitig entlassen, weil man sagt, er zeigt noch nicht mal Reue oder Einsicht, sodass der dann obendrein noch länger sitzt als andere, die es zugeben. Bis dorthin kann es gehen. Bis dorthin kann es gehen. Das gehört auch zu den Tragiken des Lebens wieder, ja, natürlich. Also deswegen ist das da strittig, wie weit das da reicht. Da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, deswegen würde ich das jetzt stehen lassen, weil wir eine ganze Reihe Texte zu Wahrheit und Lügen finden werden, wo das kommt. Aber Sie sehen, es hängt sowieso alles zusammen und wir können an jeder Stelle diskutieren. Aber hier würde ich vorschlagen, diese Sonderfrage, dann können wir sie ausführlicher dann in den Zusammenhang nehmen. Weil heute gibt es tatsächlich wieder neue Geschichten. Ich habe auch mal mitgewirkt an so einer Vortragsreihe über die Lüge, gibt es wieder eine neue Rechtfertigung in der Lüge. Die sagen, das muss ich wirklich als eine Kunst und als eine Kultur betrachten. Und die behaupten dann auch, wir lügen sowieso 250 Mal am Tag, weil die jede Antwort auf die Frage, wie geht es Ihnen mit gut, schon als Lüge bezeichnen. Während das halte ich doch für völligen Quatsch. Während das doch nichts anderes ist als eine Redensart. Im Englischen wird es ganz deutlich. Der eine sagt, how do you do? Und der andere sagt, how do you do? Und fertig ist es. Nicht? Was soll denn das? Und dann hat doch jemand Bo fängt er jedenfalls an. Es gibt ein Reklambuch von einem Therapeuten aus der Schweiz. Der hat ein Buch geschrieben, warum, über die Obszönität des Fragens. Bodenheimer, vielen Dank, Bodenheimer. Das ist nämlich genau der Punkt, dass man kann nicht eigentlich jeden fragen danach. Wenn hier der Bundeskanzler reinkommt, dann kann man den nicht fragen, wie geht's Ihnen? Oder der König oder Fürst, der fragt uns, aber nicht wir ihn. Deswegen hatte man früher auch so die Form, je nachdem, wie man fragte, ich habe das auch immer noch so bei mir so drin, dass ja, darf ich fragen, wie es Ihnen geht oder so, weil das an sich eine Zumutung ist. Und der Bodenheimer schreibt davon so einer Gruppe von eben jüdischen Freunden, wenn die gefragt werden, wie geht's, dann sagen die Baruch Hashem, das gesegnet sei der Name. Nicht? Also das ist ja das Wort, was man für Gott verwendet, wenn man so im Alltag von Gott spricht. Schem, der Name, ne? Baruch Hashem.
Bitte? Also vielleicht, es ist halt bei diesem Lüge, vielleicht auch dieses Verständnis halt dieser gesellschaftlichen, also Kultur als gesellschaftlich kollektive Lüge an sich.
Ja.
Das kann man natürlich schon auch so sehen.
Kann man durchaus so sehen, stimme Ihnen völlig zu. Nicht? Die Frage ist nur, ob ich, also ich sehe halt den Schaden darin, dass ich dann wirkliche Lüge nicht mehr verbieten kann. Also deswegen bin ich gegen Ausweitung. Die Ausweitung hat eine alte Tradition. Bei den Rabbinen heißt das ein Zaun ums Gesetz machen. Nicht? Da wird in der Bibel verboten, ein Zicklein in der Milch seiner Mutter zu kochen. Und daraus wird dann, dass alle Geschirre in der Küche doppelt sein müssen. Einmal für Milchernes und für Fleischernes. Und dass man, wenn man also was Fleischernes gegessen hat, man warten muss 2,5 Stunden, bis man wieder was essen darf, also einen Kaffee mit Milch trinken darf oder so Geschichten, weil das damit das auf jeden Fall nicht passiert. Also das nennen die einen Zaun ums Gesetz machen. Ich halte das für eine falsche Methode, denn wenn ich den Zaun schon verletze, dann sage ich, jetzt bin ich schon ein Schwein, dann kann ich auch was davon haben, nicht? Und dann mache ich gleich weiter. Also ich halte das nicht für eine Hilfe. Sondern würde lieber das eigentlich Böse und das Unrecht Unrecht nennen und das andere mal gucken. Also dass man Gelegenheit zur Sünde meidet, um da so einen alten Ausdruck zu benutzen, das finde ich schon sinnvoll. Aber jetzt zu sagen, ich weite so einen Begriff wie Lüge oder so aus, dass ich dann in Wirklichkeit wirkliche Lügen verdecke, und das halte ich für nicht gut. Deswegen legt mir dran, deutlich zu unterscheiden zwischen Falschaussage und Lüge. Und es gibt Situationen, wo Falschaussage legitim ist. Und es gibt eben Situationen, wo sie verboten ist, und verbotene Falschaussage wäre Lüge. Da müsste man jetzt im Einzelnen gucken, wie das aussieht. So würde ich meinen.
Aber hat man das Problem nicht ein bisschen bei allen Begriffen, dass sie halt immer irgendwie Zeitgeist abhängig
sind? Ja, ist schon wahr. Nur soll man dann resignieren? Oder das mitmachen?
Nee.
Eben. Und deswegen will ich es wenigstens sagen. Also es wird ja von Konfuze berichtet. Konfuze wurde gerufen als von einem König oder Kaiser da aus dem Norden als Ratgeber und dann fragen ihn seine Freunde, was wirst du dort als erstes tun? Er sagt, als erstes werde ich die Wörter klären. Denn wenn die Leute falsche Wörter benutzen, dann entwerfen sie Dinge falsch, dann verhalten sie sich falsch und dann ist das ganze Staatswesen kaputt. Und das ist für mich ein wichtiger Satz, habe ich schon öfter zitiert. Also er sagt, es geht erstmal darum, deswegen ist Philosophie von Anfang an immer auch Sprachkritik, also nicht erst seit diesem Linguistik-Turn und wir jetzt da bloß noch diese analytische Philosophie auch hier im Haus also so stark haben. Nicht? Das ist ja nicht meine Art, sondern ich bin halt ein alter kontinentaler Untersaurus. Nicht? Das ist nochmal eine andere Sache, dass da wegfehlt. Aber Sprachkritik hat immer ganz wesentlich zur Philosophie dazugehört. Denn damit geht's los, dass man die Dinge umbenennt. Und dort ist eben dieser Rico de la Marinière bei Lessing, der sagt, betrügen, 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 corrigez la fortune. Nicht?
Bitte? Ich habe mich gerade gefreut, und zwar steckt ja eigentlich die Sache im Begriff Lüge, passiert, wenn ich auf irgendetwas, wo ich nicht weiß oder nicht sagen möchte, irgendetwas nehme, was neben mir oder irgendwo herumliegt.
Ja.
Das ist halt eben gerade greifbar ist.
Ich meine schon, das rutscht wirklich, man ist im Nu, ist man dann irgendwie so da so drinne. Und deswegen meine ich, sollte man Höflichkeiten nicht als Lügen bezeichnen, sondern das wissen alle, dass das gehört überhaupt zum Verstehen des anderen dazu, dass ich immer einen Unterschied mache zwischen dem Gesagten und Gemeintem. Das Nicht-Tun ist schon wieder unanständig. Also sowas macht dann der Till Eulenspiegel oder so andere Leute, die einen so unmittelbar beim Wort, ich würde dann lieber sagen, buchstäblich nehmen. Also wörtlich sollte man den anderen schon nehmen, aber nicht buchstäblich. Sondern dass man sieht, dass man mitbegreift, was er meint. Denn klar nehmen wir unsere Begriffe aus dem Greifbaren. Wir sagen zum Beispiel begreifen, aber begreifen heißt nicht befingern. Nicht? Oder betatschen, sonst heißt es eben begreifen. Und das, wenn man das nicht versteht, hat man die Sprache nicht verstanden. Ich muss also unterscheiden zwischen dem Gesagten als Gesagten, buchstäblich, und dem Gemeinten. Und das heißt eigentlich Verstehen miteinander. Dass dieses Verstehen dann wieder nochmal sehr viel Grenzen hat, dass ich überhaupt verstehe, was der andere sagt, bis dorthin, Kierkegaard hat das gesagt, verstehen, was man sagt, ist eines. Sich zu verstehen in dem, was man sagt, ist schon was ganz anderes. Was meine ich eigentlich, wenn ich da was meine? Das wissen wir in einem letzten Sinn gar nicht, weil wir bei uns ja nicht genug aufgeklärt sind über uns selbst.
Dann ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob man halt von einem Konzept ausgeht, dass es dann keine Rolle spielt, ob Gesagtes und Gemeintes irgendwie getrennt ist,
ja.
An sich oder eben
nicht. Ja, so ist es. Wie wollen wir miteinander umgehen? Und dann gibt es immer Leute, die resignieren von vornherein, die sagen, die Leute lügen sowieso alle. Man muss einfach keinem trauen. Die Frage ist, ob man so leben kann. Wenn man nicht jemandem vertraut an irgendeiner Stelle. Man vermeidet dann zwar die Enttäuschung, aber dann kann man aber auch nie enttäuscht werden, wenn man die Enttäuschung vermeidet. Also enttäuscht werden kann man natürlich nur, wo man vertraut hat, das ist klar. Aber wer nicht vertraut, kann überhaupt nicht enttäuscht werden. Und das finde ich das Schlimmere.
Aber das könnte dann die eigentliche Enttäuschung sein.
So ist es. Wenn er dann hinterher aufwacht, irgendwann vielleicht beim Tod, nicht? Oder so.
Ja? Also man muss es halt im Kontext nehmen. Ich meine, der Schauspieler, der sich verstellt, da muss man dann das Wozu eben sehen.
Das muss man wissen.
Eine sichere Phase des Verstellens haben, um dann darin echt zu werden.
Unbedingt, ja.
Ja. So ist. Und wenn ich mich jetzt verstelle, um einen Nutzen gegenüber anderen rauszuziehen, ja. Das hat dann einen ganz anderen
so
Kontext.
Ist es. So ist es.
Kontext.
Das haben die, das haben die Leute von Anfang an nicht gewusst. Es gab so ein Reklambändchen, ich glaube Kaiser hieß der, oder? Hast du noch, den haben bei Rowohlt, nicht Reklam, Rowohlt, die Wahrheit der Dichter. Kaiser, meine ich, hat der geheißen. Weiß nur nicht, welchen Vornamen und ob mit I oder Y, ich meine mit Y, wo er einfach so nachzeichnet, wie schwierig das am Anfang war, weil man mit Fiktion nicht umgehen konnte. Man hat gedacht, Fiktion ist eine Lüge. Und dann darf eigentlich ein Dichter, ein Schriftsteller jetzt nicht irgendwelche Geschichten erfinden, weil ja in der Bibel steht, dass man hinterher über jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben wird. Und wer dann natürlich so viele Bücher schreibt wie der Thomas Mann, ist besonders schlecht dran dann. Nicht? Das muss man da noch mal gucken. Nicht? Und was das für eine Zeit gebraucht hat, das zu verarbeiten und also diese poetische Lizenz einzuräumen, dass da Signale gesetzt werden müssen, dass man weiß, das ist jetzt nicht gemeint als wirklich Bericht eines Berichtes. Und dann ist man in einem anderen Feld drin. Aber das war nicht von Anfang an klar. Nicht? Dass man da guckt. Und das gilt natürlich für die Schauspielerei mit, das gilt für alle möglichen Formen der Kunst, dass man sieht, zeichne ich hier nochmal Unterschiede ein, werden die verstanden oder nicht? Deswegen gibt es ja haufenweise Witze darüber, über Leute, die das nicht verstehen und nehmen, was auf der Bühne passiert, wörtlich oder so. So wie die Kinder, nicht? Die ja wirklich dann da den Kasper warnen, wenn da hinter ihm da der Teufel kommt und rufen, pass auf und dreh dich um oder so. Nicht? Nur bei Erwachsenen weiß man, nein, der erschießt sie schon nicht oder er sticht sie nicht. Umso dramatischer, wenn es dann wirklich passiert, nicht? Also, aber jetzt kommt also der nächste Text dann. Das gehört noch zu den Göttern. Also Spiel ist für Nietzsche ein ganz wichtiger Begriff. Er sagt, das brauche ich zum Beispiel zum Glück, diese Leichtigkeit, die ich haben muss, mit der ich mit 10 Spitzen auf einer Kugel stehen kann, dass das möglich ist. Und jetzt übernimmt er eben diesen berühmten Schillersatz aus seinem Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen. Der Mensch ist erst Mensch, wenn er spielt, und sagt jetzt, die olympische Götterwelt ist genau dieses. Tatsächlich sind ja die olympischen Götter so die Idee des Menschen, des wirklich erfüllten Menschen. Das ist so das Bild, was dort drin steckt. Aber zugleich spielen sie auch. Und hier ist jetzt zweierlei zu sagen. Es gibt eben Spiel in einem negativen und in einem positiven Sinn. Ich fange erstmal mit den negativen Dingen an. Diese Bewunderung über die griechischen Götter, die gerade Schiller ja sehr ausgeprägt hat, und er beschwert sich ja dann und regt sich auf, dass durch Christus der Götterhimmel kaputt gegangen ist und dieses schöne Spiel alles verschwunden ist. Da empört er sich ja extra drüber, wo ich sage, mach mal halblang. Also wie ist denn das mit den Göttern wirklich? Nehmen Sie zum Beispiel so eine Geschichte wie Phädra. Die verliebt sich in ihren Stiefsohn, den Ippolit. Und dann ist also so eine Geschichte wie bei der Frau des Potiphar mit dem Josef da im Alten Testament. Ne? Und damit, dass die sich verliebt und dem Avancen macht, dem Stiefsohn, ist der Stiefsohn dem Tod geweiht, das ist völlig klar. Denn gibt er nach und schläft mit ihr, dann wird die Göttin Hera sorgen, dass er zu Tode kommt. Er gibt nicht nach, er schläft nicht mit ihr und darauf erreicht Aphrodite, dass er zu Tode kommt. Weil die Götter natürlich gegeneinander stehen. Und deswegen wundere ich mich sehr, dass dann der Kollege da, wenn mir den Namen nicht ein, ist ja auch wurscht, bei Leuten, die man kritisiert hat, sagt der Heilige Thomas immer sowieso nur jemand oder gewisse. Also der, Der hat also gesagt, wir müssen den Monotheismus abschaffen, weil das so diktatorisch ist und wir brauchen eine Vielfalt von Göttern, damit das humaner zugeht. Von wegen human. Also was macht der arme Ippolit? Gar nichts kann er machen. Umkommt er. Nicht? Also das ist das, was dabei herausspringt. Deswegen haben ja Leute gesagt, im Christentum gibt es dann keine Tragik mehr. Das behaupte ich, ist nicht wahr. Denn man könnte es biblisch so ausdrücken, immerhin in der Bibel prügeln sich noch die Engel miteinander. Also einmal kommt der Engel Israels zu spät, nämlich da zum himmlischen Hofstaat, weil er sich noch mit dem Engel Syriens prügeln musste. Also das gab es damals schon. Das können Sie nachlesen in der Bibel, im Alten Testament. Aber was ist denn Tragik? Tragik heißt, mich treffen zwei Imperative, die einander widersprechen. Beruf und Familie. Bei meinen Studenten da in St. Georgen habe ich immer gesagt, Studium, Beten und Kommunikation. Das sind so die drei Hauptsachen, die die machen sollen in ihrem Studium, wenn die da im Priesterseminar sind und studieren. Nicht? Also sollen also beten, also das Gottesverhältnis, dann eben studieren und dann sollen sie miteinander Gemeinschaft einüben und nicht bloß so da Einzelkämpfer werden. Bis dorthin ist es noch nicht tragisch. Tragisch wird es, dass ich nicht weiß, ob ich nicht das eine tue, weil ich vor dem anderen weglaufe. Also es gibt Leute, die beten, weil sie nicht studieren wollen. Es gibt die Leute, die studieren, weil sie nicht kommunizieren wollen. Es gibt Leute, die kommunizieren, weil sie nicht studieren wollen. Also je nachdem kann man das also durchspielen, was dabei herauskommt. Und dann wird es tragisch. Denn Tragik hat immer ein bisschen mit Schuld zu tun, aber nicht mit simpler Schuld, dann ist es keine Tragik. Sondern mit einer Mischung von Schuld und Unschuld. Also Tragik entsteht, wenn mich zwei Imperative treffen oder mehrere und ich eben nicht weiß, ob ich wirklich dem folge, dem ich da folge, sondern ob ich nur dem folge, weil ich vor einem anderen weglaufe, wo ich weiß, da hätte ich eigentlich zu folgen. Und deswegen gibt es natürlich auch bei Menschen, bei Christen Tragik. Aber diese ausweglose Tragik, wie eben jetzt beim Hippolyt und der Phädra, das gibt es natürlich nicht mehr. Jedenfalls katholisch nicht. Evangelisch ist wieder ein anderer Punkt, wenn Bonhoeffer zum Beispiel sagt, dass das Attentat auf Hitler ein Mord war und eine Sünde gegen das fünfte Gebot. Sage ich nicht so, sondern ich sage, das war berechtigte Hilfsnotwehr.
Aber es ist ja trotzdem auch ein auswegloser Konflikt. Wenn man es beides verabscheuen würde?
Ja, ich meine, wer beides verabscheut, dann ist es ausweglos, aber ich verabscheue das nicht. Sondern ich bin, wenn ich diese Verpflichtung erfahre, dass ich hier, dass
Abraham zum Beispiel, der Konflikt zwischen töten und sich für Gott entscheiden,
Das ist ein gutes Beispiel, was Sie dort nennen, weil das kommt natürlich immer in der Neuzeit, also immer vor. Ich behaupte, dass das ein Konflikt ist, weil man aufgrund eines Missverständnisses. Das war für Abraham kein Problem. Und zwar, der erste Grund ist, man tötete damals die Erstgeburt. Das war das, was ja ständig geschah. Und die ganze Geschichte läuft ja darauf hinaus, dass das nicht geschehen soll. Am Ende dachte ja Gott, das soll eben nicht sein. Aber es taucht auch vorher nicht auf, weil Gott der Herr über Leben und Tod ist. Und die Erstgeburt gehört ihm in jedem Fall, natürlich nicht zum Töten. Auch Jesus wird noch von seinen Eltern freigekauft. Die müssen zwei Tauben opfern. Und noch heute ein orthodoxer Jude, wenn er einen erstgeborenen Sohn hat, dann zahlt er dem, das hat nichts mit dem Rabbi zu tun, der ist ja für die Rechtsgeschichten zuständig, dem Kohen, dem Priester, zahlt er eine Summe und kauft den Sohn frei, weil der an sich Gott gehört. Natürlich nicht zum Umbringen, sondern im Tempeldienst. Unsere Geschichten, so wie er also dieses erste Zehntel von seinen Früchten und von seinen Herden abführt, so eben auch das erste, wenn das erste ein Junge ist, gehört das Gott. Also das ist völlig der Rahmen. Es geht überhaupt nicht um Mord dabei. Lesen Sie doch die Texte, das wird nicht als Thema behandelt. Es wird schon behandelt, wenn Sie jetzt die ganzen Legendenkreis lesen. Also im Talmud taucht das auf, dass zum Beispiel die Sarah nicht gefragt wird. Und weil von der hinterher nicht mehr die Rede ist, nimmt man an, dass die sich, wie die das da mitgekriegt hat, diesen Männerhandel, sich vom Dach gestürzt hat und sich zu Tode gebracht hat. Und das ist dann ein Problem. Aber schauen Sie doch, der Paulus schreibt ja ausführlich dazu und im Hebräerbrief auch nochmal. Paulus schildert das im vierten Kapitel des Römerbriefs und dann sagt er, es geht um Hoffnung. Da geht es im Römerbrief noch gar nicht um das Isaak-Opfer, sondern im Römerbrief geht es erstmal darum, dass Abraham 100 ist und seine Frau 90 und diese göttlichen Besucher da vorbeikommen und sagen, du wirst im nächsten Jahr einen Sohn haben. Die Sarah steht hinterm Zelt und lacht und sagt, Gott, du hast gelacht. Die Sarah habe ich nicht gelacht, sondern doch, du hast gelacht, ich habe es gesehen. Also das ist der Punkt, um den es dort erstmal geht. Und dann steht dann, er hat in Hoffnung, wieder Hoffnung gehofft, dass Gott also das macht und die Toten auferweckt. Und deswegen ist er gerecht aus Glauben. Also Glaube heißt hier Hoffnung. Jetzt gucken Sie in den Hebräerbrief, der ja offiziell unter den Paulinen läuft, aber wo man sagt, das hat jemand anders geschrieben, aber es ist also in dieser Fortsetzung. Da ist nun ausführlich von Isaak Opfer die Rede. Und da taucht dasselbe auf. Da wird jetzt gesagt, Abraham musste glauben an die Auferweckung der Toten. Können Sie nachlesen. Obwohl in Wirklichkeit an die Auferweckung der Toten erst seit 200 vor Christus geglaubt hat. Das war für die Israeliten völlig klar. Das heißt, wenn Abraham gesagt hätte, er hat mir den Sohn verheißen, aber er nimmt ihn wieder, der Herr sei gelobt, dann hätte er die Probe nicht bestanden. Die Probe bestand darin, dass er zu glauben hatte, den Sohn, den er opfert, in diesem Sohn wird Gott sein Versprechen halten, ihm Nachkommen zu schenken, wie Sterne am Meer und Sand, Sterne am Himmel und Sand am Meer.
Aber ist das nicht genau das Schwierigste und genau diese Tragik mit diesen Imperativen, wenn man eigene moralische Überzeugung vertritt, die gegen das Wohl des anderen geht?
Der hatte diese moralische Überzeugung an dem Punkt nicht.
Aber im ersten Moment ist das ja schon gegen das Wohl des anderen. Oder ein anderes Beispiel wäre, also es gibt, glaube ich, viele Beispiele, wo man sich dagegen entscheiden muss, jemandem zu helfen, weil man
das ist richtig. Ja.
Hat, die in eine andere Richtung geht, auch wenn man weiß, auch wenn es einem leid tut.
Ja. Aber die Frage ist, ob das Leidtun identisch ist mit also moralischer Schuld. Ich hoffe sehr, dass es denen leid tat, den Hitler umzubringen, den Attentätern. Sie durften ihn nicht hassen und sie durften ihn nicht verachten. Aber sie konnten ihn mit Betrübnis im Herzen umbringen. Das sage ich jetzt also aus meiner Sicht nochmal. Ich weiß also, dass die evangelische Theologie das anders sieht, dass sie dabei bleibt, es war eine Sünde und Gott wird sie schon verzeihen. Und das halte ich für eine Zerrüttung des moralischen Bewusstseins. Ich könnte so nicht leben. Deswegen bin ich auch, also nicht deswegen alleine, aber eben froh, dass ich da katholisch bin, nicht evangelisch. Ich stelle also fest, dass die evangelischen Kollegen damit leben können. Ich könnte es nicht. Wie soll ich also mit was leben, was schlechterdings verboten ist und Sünde ist, und dann setzen, ob ich dann das eine oder andere tue, was soll es eigentlich? Nicht? Wenn ich sage, nein, hier ist völlig klar, hier herrscht, denn das Gebot heißt ja nicht, du sollst nicht töten, sondern das heißt, du sollst nicht eigenmächtig totschlagen. Die Juden haben viele Wörter für töten. Man lernt sogar Hebräisch am Töten, an Katal, während man Latein an Amare, an Lieben lernt. Nicht? Lernt man also Hebräisch an einem Wort für töten. Da gibt es also unendlich viele Wörter dafür. Was die Soldaten tun, niedermachen, ist ein eigenes Wort. Was der Scharfrichter tut, Motiumat heißt das, wörtlich so, sei des Todes übersetzt Luther das, das ist wieder ein anderes Wort. Und so gibt es eine ganze Reihe Wörter dafür. Und dieses Razach, was an dieser Stelle steht, Lotherzach heißt das da in dem Gebot, das heißt eigenmächtig totschlagen. Nicht morden. Man liest heute da auch manchmal, du sollst nicht morden, das ist zu eng. Denn Mord ist noch mal weniger als Totschlag. Also, oder mehr, je nachdem, wie man jetzt mehr oder weniger meint.
Aber wie verträgt sich das dann mit der Feindesliebe, die Jesus auch propagiert hat?
Ich darf ihn ja nicht hassen. Ich muss ihn traurigerweise töten.
Das heißt, ich liebe meinen Feind in irgendeiner Art und Weise, aber ich bringe ihn trotzdem um.
Oder selbstverständlich, ja. Also jetzt, ich habe meinen Studenten immer gesagt, bitte lauft nicht in der Gegend rum und erzählt, der Splett sagt, Nächstenliebe heißt den anderen umbringen und für ihn beten. Ne? Das behaupte ich nicht, sondern ich sage nur, es ist ein Grenzfall. Und so wie es in der Naturwissenschaft die Experimenta Crucis gibt, also wo es wirklich zugespitzt wird auf 1 und 2, damit man sieht, worum es geht, gibt es das auch in der Moraltheologie. Und ich will Ihnen ein Gegenbeispiel nennen, den haben Sie bei Hamlet. Der Hamlet hat eine Gelegenheit und will seinen Onkel umbringen. Und dann sieht er, der betet. Sagt er, nee, den bringe ich jetzt nicht um, dann kommt er nämlich noch in den Himmel, der Mistkerl. Den bringe ich bei der nächsten Gelegenheit um, wenn er wieder mit meiner Mutter schläft. Also, Literatur.
Aber ich meine, die Sache von Jesus ist ja gerade, also wenn wir jetzt, also Sie argumentieren ja aus diesem Traditionsstrom,
ja.
Wenn ich sage, bei seiner Passionsgeschichte ist ja gerade irgendwie das Auffällige, dass er überhaupt gar keine Art von Gegenwehr...
Völlig richtig, weil das ja ein Rechtsprozess ist. Er hat nicht gesagt, dass ich jeden umbringen kann. Ich habe nicht von Notwehr gesprochen, sondern von Hilfsnotwehr. Schon bei Notwehr darf ich nicht den Tod des anderen anzielen, sondern nur in Kauf nehmen, nach der klassischen Ethik. Ja, wenn ich mich verteidige, darf ich nicht einfach den anderen so präventiv schon mal erschießen eigentlich. Aber ich darf im Krieg schießen, ich darf als Polizist den finalen Rettungsschuss machen, auf den, der jetzt gerade da die Geisel erledigen will. Das ist völlig in Ordnung, weil ich eben einen ungerechten Angreifer töten darf, wenn ich in Hilfsnotwehr handle. Und da steht auch nicht da, dass Jesus da dagegen redet. Auch der Täufer nicht. Der Täufer hat den Soldaten nicht gesagt, ihr müsst aufhören. Da kommt was hinein, ich bin ganz ruhig, ich reg mich ja gar nicht auf. Ich habe mich schon oft genug darüber aufgeregt. Dass zum Beispiel in der Bergpredigt, in der Einheitsübersetzung, die Bergpredigt verfälscht übersetzt ist an der Stelle. Da steht selig, die keine Gewalt anwenden. Das, im Griechischen steht dort Makarioi Heupraeis. Das heißt, selig die Sanftmütigen. Dass Jesus die Geißel nimmt im Tempel, hat dem schon den Himmel verschlossen. Der kommt nicht in den Himmel mehr, nach diesen Typen von Pazifisten. Weil er hätte ja nicht die Geißel benutzt.
Das ist von Sanftmütigkeit, sag ich mal, und jetzt, wenn ich Hitler-Attentäter wäre, ich bemühe mich um Sanftmut, aber ich erschieße ihn trotzdem.
Ja, ganz einfach ist der Grund der, ich folge nicht meinem Affekt, sondern ich frage zurück, ist bewusst, also ärgert das erregend religiös aus, ich frage mich, was in diesem Moment der Wille Gottes an mich ist. Ich handle nicht aus meinem Affekt, nicht aus meiner Gekränktheit, meiner Verletztheit, sondern ich tue, was Gott in diesem Moment von mir will. Das kann sein, Jesus spricht das in der Bergpredigt an, dass ich, wenn mir jemand auf die eine Wange schlägt, ich die andere hinhalte. Es kann aber auch sein, dass ich bleibe bewusst in diesem religiösen Kontext, dass ich mache, wie Jesus, der vom Hohen Rat sagt, habe ich Unrecht geredet, beweise es mir. Wenn ich Recht geredet habe, warum schlägst du mich? Nichts von anderer Wange. Nicht? Also es kommt nicht auf das Handeln, da sind wir wieder bei der Buchstäblichkeit des Handelns. Nicht? Kommt nicht auf die Buchstäblichkeit des Handelns an, sondern es kommt an auf die grundsätzliche Einstellung. Die grundsätzliche Einstellung soll sein, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Was willst du jetzt in diesem Moment von mir? Deswegen sage ich, der Mensch ist der zur Antwort gerufene. Was wird jetzt von mir verlangt? Die Wange hinhalten, zu sagen, warum schlägst du mich? Zurückzuschlagen, damit er nicht den Nächsten schon in den Hintern tritt? Kann auch sein, dass das von mir verlangt wird. Die Hauptsache, ich tue nicht, wonach mir zumute ist, sondern ich tue, was Gott von mir will.
Wie kann ich das unterscheiden?
So ist es. Das ist die nächste Frage. Wie kann ich das unterscheiden? Die haben sich lange geprüft, die Christen unter den Attentätern. Und haben überlegt, wie ist das mit dem Eid, den wir geschworen haben oder so. Kann man ja nachlesen. Und da kann man natürlich zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Es gab genug Leute, ich habe einmal ja reden dürfen zum Jubiläum von den Weißen Rose-Leute hier in München und dann war auch noch einer von den Nachkommen, so ein großen Neffe von einem der Attentäter dabei, der mir dann so privat sagte, er meint, das hätten die nicht tun dürfen. Also ich kenne genug Leute, die das sagen, das hätte man nicht tun dürfen.
Das klingt halt irgendwie so gleich nach Heldenmut, wenn man so sagen, also ohne Gegenwehr stirbt, das ist der vollkommenste Typus des Märtyrers. Ja.
So ist es auch, da bleibt es auch in diesem Zusammenhang. Deswegen für mich selbst ist das sofort eine andere Sache. Die Frage ist, was tue ich, wenn ich in dieser Verantwortung stehe?
Aber das, was Sie jetzt eigentlich auch sagen, klingt eigentlich für mich differenzierter und auch irgendwie reifer, als jetzt jemand, der sagt, naja, grundsätzlich gar keine Gewalt oder gar keinen Konflikt auch irgendwie betrachten und bewerten. Ja?
Ja. Vielen Dank. Nee, also ich meine auch, dass man müsse es so differenziert sehen und deswegen habe ich meine Probleme mit den Pazifisten. Dass die zwar gute Absichten haben, aber dass sie zu wenig differenziert denken. Das meine ich schon sagen sollen. Ob jetzt jeder meiner Ansicht für den Einzelfall sein muss, das weiß ich genau, dass das nicht so ist. Ich selber kann es nicht anders machen. Und das ist mir nochmal wieder fürs Gewissen ganz wichtig. Und das hat für Katholiken das Zweite Vatikanische Konzil gesagt. Dass in wesentlichen Dingen, Christen besten Wissens und Gewissens, nicht mit dem Ausweg irrendes Gewissen, verschiedener Meinung sein können. Und das war bei uns in St. Georgen ein Dauerbrenner. Die einen jungen Männer kamen vom Bund, die anderen kamen vom Zivildienst und lagen sich immer in den Haaren. Und ich habe meinen Lehrstuhl nicht missbraucht dazu, jetzt meine Position da denen aufzuoktroyieren. Wer bin ich denn? Ich habe nur gesagt, ich will von euch nicht hören, wenn jemand anderer Entscheidung ist als du, zu sagen, das ist ein Christ zweiter Klasse. Das geht nicht. Wenn dem einen sein Gewissen sagt, ich mache diesen Dienst, okay. Und wenn der andere sagt, nein, ich mache diesen Dienst nicht, okay.
Weil dann muss man auch die pazifistische Position okay finden.
Nein, die finde ich nicht zwingend, denn die verurteilt ja. Das ist genau der Punkt. Eben, dann ist in Ordnung. Aber die habe ich jetzt natürlich nicht im Auge. Was, wenn einer selber sagt, ich mal, das respektiere ich selbstverständlich. Das sind ja doch die Leute, die, nur haben die eben nicht den Namen Pazifistin, haben die anderen beschlagnahmt. Diejenigen, die zum Zivildienst gegangen sind, haben ja den Dienst mit der Waffe verweigert. Ist völlig in Ordnung. Aber die sind in Gefahr zu sagen, wenn du gehst, wie dieses Urteil, was man ja sogar in Deutschland bei uns sagen darf, Soldaten sind Mörder, ich kriege zu viel jedes Mal, wenn mir das einfällt, nicht? Dass man das ja sogar sagen darf. Nicht? Da war ich eben ganz entschieden dagegen. Und dann muss man gucken, was sagt mir mein Gewissen, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin. Und dann gibt es natürlich so einen Schock, wie dann Bosnien, in Reihen werden die Frauen vergewaltigt und niemand geht hin. Seither habe ich den Spruch auch nicht mehr so oft gehört. Es ist Friede, Krieg und keiner geht hin oder so. Das war schon, wo einige Pazifisten aufgewacht sind. Nicht, dass man auf andere Leute Kosten Märtyrer sein, ist eine schwierige Sache. Nicht? Deswegen der Unterschied zwischen Notwehr und Hilfsnotwehr.
Dann möchte er es ausführen und dann, keine Ahnung, in dieser Situation, die ja sicher eine emotionale Aufregung ist, wird aus dem moralischen Empörung, das ja quasi noch zulässig wäre, tatsächlicher Hass. Wie ist dann sowas?
Das hoffe ich nicht. Das dürfte eben nicht werden. Sondern es muss wirklich dieses Grundverständnis bleiben. In religiöser Sprache ist das für mich einfach, das auszudrücken. Ich habe den Leuten immer gesagt, man muss mit Feinden immer so umgehen, dass wenn man sie hinterher beim gemeinsamen Halleluja-Treffen trifft, man sich nicht zu sehr genieren muss. Nicht? Denn selbstverständlich, wenn ich rede von Versöhnung und von Vergebung oder so, dann muss das natürlich so geschehen, dass auch die Opfer mit dazugehören können und die Verbrecher dazugehören können. Wie sieht das aus? Wie werde ich beiden gerecht? Das ist das große Thema hier. Also wie verbinde ich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit? Das ist ein ganz großes Thema der Ethik.
Das Problem ist auch, man ist ja eigentlich nie so perfekt in seiner Gesinnung. Man mag die richtige Gesinnung haben, aber sie ist einfach nicht perfekt ausgeprägt. Und häufig ist es doch so, wenn man dann quasi sieht, dass man in seiner Gesinnung quasi wankt oder ein schlechtes Element daran offnet, dass man dann auch gleich die gesamte richtige Gesinnung hinterfragt.
Stimmt.
Und sich die Frage selbst stellt, ja, habe ich mir das nur vorgelogen? War das ein Schwindel, den ich mir selbst getrieben habe?
Ja.
Oder hatte ich diese gute Absicht überhaupt nicht? War das alles nur Affekt? War ich da irgendwie fanatisch meinetwegen?
Sie haben recht, das beschreibt genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass es auch für uns Menschen, auch für Christen, Tragik gibt. Weil diese Möglichkeit besteht, wenn diese Fraglichkeit nicht ausgeräumt werden kann, würde ich zu jemandem sagen, du machst da bitte nicht mit. Dass wir nicht alles restlos ausräumen können, gehört zu unserem Leben dazu. Aber wenn das jemand wirklich, so wie Sie jetzt schildern, also für sich sagt, ich kann da nicht garantieren, dann musst du es lassen. Genau wie es da niemand machen kann, der sagt, ich weiß nicht, ob ich tapfer genug bin in dem Moment, ob ich nicht doch dann versage oder ob ich zu nervös bin oder so, der soll es auch lassen. Und das gehört hier, da können wir uns gut einigen. Dass dann nur die übrig bleiben, die wirklich sagen, ich habe mich geprüft und gefragt, ich glaube nicht, dass ich hier fanatisch bin und Dinge und habe miteinander geredet und gesprochen und nehme ja dann auch den Tod dann auf mich dafür. Die sind ja auch also nochmal sehr bewegend gestorben, auch nochmal dann die Leute, die dann dafür dann bestraft worden sind, nicht? Sodass ich meine, das sei hier in Ordnung. Aber wie gesagt, andere sind anderer Meinung, das ist mir bewusst. Nur, mir liegt ja nur daran, ich will da auch nicht dafür werben, sondern wir wollen ja einfach miteinander philosophieren. Nicht? Was muss man hiermit berücksichtigen und das hineinnehmen, dass die Dinge tatsächlich kompliziert sind. Jetzt waren erst Sie und dann Sie nochmal.
Um nochmal einfach auch ein bisschen auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ja. Sie haben ja gesagt, diese große Frage gibt es im Christentum dann nicht mehr so wie in der Antike. Oder habe ich das richtig?
Das meine ich, ja.
Genau. Und ist nicht dann so ein bisschen einfach der Punkt, dass auch so die christliche Ethik einfach so tut, als wären die Dinge eindeutig und wir uns jetzt alle so ein bisschen aufgeregt haben, dass man einfach in ethischen Fällen sein kann, wo genau dieser Konflikt, dass einfach zwei Imperative auf mich wirken, immer da ist. Das ist eigentlich das Grundproblem schon immer war und noch weiterhin ist. Und
ja.
In der Antike ist es sozusagen noch auch bei den Göttern vertreten, oder da sieht man, dass Ethik einfach ein Problem ist.
Ja, ja.
Und im Christentum wird das so ein bisschen idealisiert getan, als könnte man richtige Möglichkeiten finden, obwohl es manchmal einfach doch unmöglich ist.
Ja. Da kann ich zustimmen.
Man
ja.
muss sich jetzt vorstellen, Gott kommt zu einem und sagt, wenn du deine Freundin tötest, dann wird die Welt, dann wird alles gut. Dann
ja.
steht man trotzdem wahrscheinlich in einem Konflikt, der dann unlösbar ist.
In dem Fall würde ich tatsächlich mit Kant sagen, weil wir heute leben und nicht damals, das wird nicht Gott sein, der das zu mir sagt. Das ist ja Kants Einwand, nicht? Also Kierkegaard und Kant haben beide das Historische nicht verstanden und geben eine verschiedene Antwort. Kant sagt, der hätte nie folgen dürfen, das kann nicht Gott sein, der sowas gebietet. Und das würde ich für uns heute auch so sagen. Das kann da gar nicht auftauchen. Kierkegaard hat etwas schwieriger, spricht von der Suspension des Ethischen. Er sagt, es können also ethische Bestimmungen, eben das Gebot des Mordes, aufgehoben werden, wenn es religiös zugeht. Und das wittere ich persönlich eben ein bisschen hinter diesem, es ist zwar eine Sünde, aber Gott wird schon verzeihen, der evangelischen Kollegen. Deswegen kommt das für mich nicht in Frage. Und diese Suspension des Ethischen, das ist etwas, was ich nicht vertreten kann. Das lese ich dann jetzt wieder in meinem Kontext, zum Beispiel bei Drewermann, dass er sagt, von dort her kann der Abtreibung erlaubt sein, wenn es eine Ehe rettet, weil das dann die Suspension des Ethischen ist, wo ich sage, nein, das geht auf gar keinen Fall. Nicht? Das geht nicht, aber er sagt das. Nicht? Also deswegen mache ich da so einen deutlichen Unterschied an diesem Punkt.
Aber ich verstehe nicht, warum, also Sie haben ja vorher gesagt, bei der Diskussion zwischen den Soldaten und den Zivildienstleistenden,
ja.
Sie lassen jedem seine Position. Da müssten Sie ja in dem Fall auch sagen, ich lasse auch diesem Ehepaar die Position.
Nein, denn das ist ein eindeutiges Unrecht. Man kann kein unschuldiges Kind umbringen. Also ob die schuldig sind, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ihr Handeln ist falsch. Auch das ist mir wichtig, wenn ich zu diesen Themen rede. Wie oft hat man mir gesagt, Sie sprechen jetzt so und so viele Frauen im Saal schuldig. Sage ich erstmal, warum bloß Frauen? Da gehören auch in der Regel noch zwei Männer dazu, also ein Mann auf jeden Fall, nämlich der Kindesvater. Wenn es eine junge Mutter ist, gehört nochmal der Muttervater dazu. Ist überhaupt nicht so, als ob das jetzt bloß eine Sache der Frauen wäre, sondern da geschieht da nochmal Unrecht mit. Zweitens und vor allem habe ich überhaupt das Wort Schuld nicht in den Mund genommen. Ich rede als Ethiker nur von sittlich richtig und falsch. Wie weit das jemand jetzt tatsächlich in seiner Freiheit und Einsicht vollzieht und gegen sein Gewissen handelt, nur dann ist es Schuld. Darauf sage ich nichts als Ethiker. Ich kann ja nicht in das Herz des anderen gucken.
Mich würde nochmal der Punkt interessieren, dieser eine Imperativ der Feindesliebe und der andere, die andere Position, die Sie jetzt auch so skizziert haben, dass es möglich ist, auch ja, einen Tyrann irgendwie umzubringen.
Mhm.
Wie kann ich mir das vorstellen, und zwar im Respekt
ja.
des Feindes.
Ja.
Aber wie kann ich mir das vorstellen, gehört nicht zum Mord auch eine Verachtung in gewisser Weise dazu? Also ich kann mich nicht reinversetzen, die Situation ist für mich in der Weise absurd, dass ich sage, ich respektiere jetzt im Hitler so einfach,
ja.
Ja, aber ich respektiere ihn als, was weiß ich, als Mensch
ja.
und achte ihn auch ja. und ich bringe ihn trotzdem um, weil er einfach ein mieser Mensch ist.
Nein, ich bringe ihn nicht um, weil er ein mieser Mensch ist, sondern ich bringe ihn um, weil ich den Unschuldigen nicht anders retten kann. Also das ist der Punkt. Das würde ich einfach bitten, für sich nochmal so, also zu meditieren. Für mich ist kein Problem zu sagen, ich achte diesen Menschen, der ist da, genau wie der Polizist bei dem finalen Rettungsschuss, den Geiselnehmer nicht verachten muss oder hassen muss. Der sagt, ich rette die Geisel. Und die muss ich natürlich mit allen Möglichkeiten retten, aber wenn mir nichts anderes übrig bleibt, sonst kann ich auch ins Bein erstmal schießen, wenn das hilft. Aber hier hilft das nicht. Hier muss der Schuss sitzen. Und da ist überhaupt kein Hass dabei, sondern es geht wirklich nur um die Rettung des Unschuldigen. Das, nochmal, wer das nicht hinbringt, die selbe Antwort, die ich Ihnen gegeben habe, dann muss er das lassen, darf er nicht. Und dann finde ich es auch sinnvoll, dass Leute, die meinen, sie können als Soldaten nur hassen, dass sie dann Zivildienst machen.
Das heißt, kann ich das jetzt übertragen, Sie hätten diesen klassischen juristischen Streitfall, wenn jetzt ein Attentäter mit einem Flugzeug in ein noch ein größeres Unglück verüben will,
ja.
das Flugzeug abzuschießen mit den 100 Leuten drin, bevor 2000 Leute
sterben, ja.
Das ist dann, sag ich mal, ethisch eine richtige...
Das ist in Ordnung. Und zwar wird dann die Unterscheidung gemacht, die natürlich viele für spitzfindig halten. Ich töte die nicht, sondern ich nehme deren Tod in Kauf. So wie bei dem, ja. Ja, ja, der hat abgelehnt. Ich bin anderer Meinung als der Bundesgerichtshof. Ja, bitte.
Also ich glaube, wir haben mit solchen Handlungsweisen deswegen Probleme, A, weil die Gesellschaft heute sehr emotionalisiert ist und B, natürlich auch, weil wir gerade wegen der deutschen Vergangenheit immer gleich Kälte und Unmenschlichkeit gleichsetzen mit nüchternem Handeln.
Ja.
Wenn man sich zum Beispiel bei einem Militärarzt im Zweiten Weltkrieg vorstellt, um die Person zu retten, muss er einfach Gliedmaßen amputieren.
Ja.
Grauenhafter Job, den er zu machen
hat,
amputiert nicht, du nichts anderes als schon da Gliedmaßen zu amputieren.
So ist es.
Und trotzdem muss er das möglichst hygienisch und sauber machen,
damit
derjenige
weiterleben
kann.
Ja.
Also das ist nur ein Moment. Und ich glaube, das zweite Problem ist einfach in der postheroischen Gesellschaft unsere Neutralitätsfiktion.
Ja.
Wir sind halt nicht neutral. Und wenn man da entweder ist man Bosnier gewesen oder Kroate oder Serbe und dann kommt er und sagt, wenn du nicht mitgehst, schieße ich dir ins Knie, dann ist schnell vorbei mit unserer Sofa-Neutralität.
So ist es. Ich meine auch, also vielen Dank. Also ich finde beide Punkte wichtig, dass wir heute vermischen zu leicht, also Emotionen und also falsch halten und Schuld und Emotionen und die da begleitet und diese Klarheit des Denkens. Wir sind durch und durch emotionalisiert, ist auch meine Auffassung, dass das so aussieht. Und dass man von dort her vor allen Dingen eben dann auch Schmerz und Schuld in eins setzt, bis hin zu theologischen Kollegen, die mir sagen, von Schuld zu reden geht überhaupt nicht, denn das ist privatistisch, weil das immer die Schuld der Einzelnen ist. Wir müssen vom Schmerz reden, der ist gemeinsam. Zum Beispiel in der Theodizee-Frage oder in so Geschichten gibt es eine ganze Reihe von theologischen Kollegen, die von dort her mich attackieren mit meinen Antworten und sowas formulieren in dieser Form. Und da sage ich, das ist falsch, das stimmt nicht. Noch so großer Schmerz reicht nicht an einen Krümel Schuld ran. Da gehört also diese wesentliche Einteilung vom Pascal hin. Es gibt diese Ebene der Räumlichkeit und der Zeitlichkeit, der Entfernungen und des Physischen. Dann gibt es die Ebene des Bewusstseins und die liegt um eine Potenz über der anderen. Ein Bewusstseinsakt liegt über allen anderen, also Akten, die sonst möglich sind. Und sagt er, so liegt nochmal ein Akt wahrer Menschenliebe, nochmal eine Potenz über den Bewusstseinsakt als Bewusstseinsakt. Und das ist den Zeitgenossen kaum zu vermitteln, weil wir so stark diese Idee des Schmerzes im Vordergrund haben, dass also immer gegen den Schmerz vorgegangen wird. Man spricht ja davon, wir leben in einer Kultur der Analgetika. Die Leute werfen sofort Pillen ein, wenn sie ein bisschen Kopfweh haben oder so. Das ist also so automatisch irgendwie drin, anstatt zu sagen, es gibt diese Ebene. Und nochmal, sogar der Tod ist nicht so schlimm wie eine wirklich freiwillig begangene Unmenschlichkeit, deswegen gibt es die Möglichkeit des Martyriums, womit ich jetzt nicht meine, Leute, die sich per selbst in die Luft sprengen, unschuldige Frauen und Kinder umbringen, sondern das, was wirklich Martyrium heißt. Dass ich nämlich bei meinem Zeugnis bleibe, obwohl ich dafür also grausam umgebracht werde. Der Schmerz steht in keinem Verhältnis zu einer Verleugnung, zu dem Brechen eines Versprechens. Und so hat die Tradition das gesehen. Nehmen Sie die Bürgschaft vom Schiller, wo der sich da zurückkämpft, um rechtzeitig da zu sein, um seinen Freund, der für ihn eingesprungen hat, vom Tod zu bewahren. Dass er selber da sterben kann. Das ist so selbstverständlich, dass sich das so gehört. Das war mal selbstverständlich, ob man es schafft, ist eine andere Sache. Aber dass die Sache klar ist, war überhaupt kein Thema. Und heute leben wir in einer Kultur, wo das offenbar nicht mehr selbstverständlich ist. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Bitte?
Aber was würden Sie sagen, dass die Pflicht ist, also zum Beispiel in dem Beispiel mit dem Flugzeug, das entführt wird,
ja,
ob man den einen Menschen umbringt oder die 100 oder 200 anderen? Weil man könnte ja sagen, die Pflicht ist es, meine Gesinnung zu prüfen, dass ich quasi diesen Terroristen nicht mit Hass umbringe, sondern noch mit einer gewissen Menschenachtung. Oder man könnte sagen, naja, abgesehen von dieser subjektiven Pflicht quasi, hat man in einem Fall von einem so starken Mengenverhältnis 1 gegen 200 die Pflicht, den einen umzubringen, damit nicht 200 sterben.
Eben, also ja, die bringe ich, wichtig ist mir trotzdem, warum mache ich diesen Unterschied? Weil ich nicht sagen darf, ich darf nicht Leben und Leben miteinander vergleichen, ich darf nicht jemanden umbringen, damit an, also ein ich darf nicht einen Unschuldigen umbringen, damit nicht noch mehr Unschuldige umkommen. Dieses Wort vom Kajaphas, besser einer stirbt fürs Volk als das Volk im Ganzen, geht nicht, weil Personen nicht gezählt werden können als solche. Also ich darf, der berühmte Satz heißt, der gute Zweck heiligt nicht die Mittel. Ich darf nicht Unschuldige töten, um mehr zu retten. Ich töte sie auch nicht, sondern ich nehme deren Tod in Kauf. Das schlichtere Beispiel, wie wir das mit den Flugzeugen hatten, ist ja schon x-mal diskutiert worden und herumgereicht worden. Ich habe gesehen, es steht sogar, der Precht hat es da in seinem Bahnhofsbestseller, da Bahnhofsbuchhandlungsbestseller drin, ne? Dass also da ein Lok gefahren kommt und ich stehe an der Weiche und kann die Weiche umstellen, dass einer oder zwei zu Tode kommen. Oder auf der anderen Weiche wird es also 50 Tote geben. Was tue ich da? Und da ist klar, dass ich die Weiche, also hier verpflichtet bin, die Weiche so umzustellen, dass weniger zu Tode kommen. Ich töte niemand, aber ich kann im einen Fall dafür sorgen, dass weniger sterben als nicht.
Also Sie würden keinen Unterschied dazwischen machen, ob es quasi einmal zwei Unschuldige sind und einmal 50 Unschuldige?
Doch, das ist genau der Punkt. Da ist was, das kann ich in dem Fall, beim Verbrecher ist klar, dass der, also dann ja, den Verbrecher darf ich ja, den ungerechten Angreifer darf ich ja töten direkt, wenn er nicht mich betrifft, sondern andere. Also im Fall der Hilfsnotwehr darf ich den ungerechten Angreifer töten. Im Fall der Notwehr darf ich seinen Tod auch nur in Kauf nehmen, wie im Fall auch sonst von Unschuldigen. Ich rede einfach von der klassischen Ethik jetzt hier, aber ich vertrete sie auch nur, ich sage das nur dazu, das ist jetzt nicht von mir privat ausgedacht, sondern ich referiere hier, was dort steht, aber ich trete auch dafür ein. Also beides gehört hier mit dazu. Also wichtiger Punkt, ich darf nicht jemanden töten, um etwas zu erreichen, einen Unschuldigen, aber es gibt die Situation, wo ich den Tod in Kauf nehmen kann. Das nennt man die Lehre von der Doppelwirkung. Ich nehme das eine also in Kauf, dass das mit eintritt. Und da, auch da muss ich mir natürlich überlegen, wie stark darf das Gewicht sein. Auch Kant in seinem kategorischen Imperativ lässt ja nicht weg den Gedanken, was folgt daraus. Die Folgen gehören mit zur Beurteilung einer Handlung. Kann man auch bei Thomas von Aquin lesen. Nur sind die Folgen nicht der Kern, um den es geht. Der Kern ist erstmal hier gut und böse und dann sind die Folgen auch mit zu bedenken.
Ja. Und ist nicht das genau eigentlich unser heutiges Problem, dass wir uns so ein gewisses Märtyrertum fehlt irgendwie, also dass viel zu sehr die Folgen bedacht werden in allem, also auch in dieser Verrechtlichung der Moral an
ja,
sich.
Ja.
Und man freut, würde jetzt sagen, das wäre der Todeskrieg, man kann Todeskrieg nach, wo man jetzt sagt, das ist meine Position und da bin ich unverrückbar,
ja,
also,
ja.
Sondern das immer alles Kompromiss, naja,
so ist es.
Ja. Drücke ich da mal ab, das ist ja. Ganz unbequem.
Ja. Das gehört jetzt hin, mit anderen Worten, wir haben gar nicht mehr den kategorischen Imperativ. Das hat vor Jahren Baumgartner ja formuliert, der so früh gestorben ist leider, dass er gesagt hat, heute ist man unbedingt gegen alles Unbedingte. Und das geht nicht. Das ist klassisch der kategorische Imperativ. Es gibt Unbedingtheiten, wo man das Leben, ob man es schafft, ist eine andere Sache. Und wie man mit denen umgeht, die es nicht schaffen. Im Christentum ist das durchdiskutiert worden. Was ist mit denen, die abgefallen sind bei den Kirchenverfolgungen? Da gab es so strenge Gruppierungen, die dann sich auch abgespalten haben und Sekten wurden, die gesagt haben, so einen nehmen wir nicht wieder auf. Und die amtliche Kirche hat gesagt, nein, man muss auch vergeben können, nicht jeder hat diese Kraft, diese Todesangst und diese Angst vor den Schmerzen, vor den Foltern oder so durchzustehen. Wir haben nicht das Recht, die einfach also draußen vorzulassen. Nicht? Also, aber dass es prinzipiell erstmal eigentlich sein sollte, das sollte klar sein und ist leider nicht mehr, weil die Ethik, die heute bei uns herrscht, ist der Utilitarismus. Es muss also rauskommen, ein Gewinn an außermoralischem Guten und eine Verminderung an außermoralischem Schlechten und Gut und Böse, das Schlechte selber, das sagt man, das ist überhaupt nur Menschenerfindung, die sollten sich nicht so haben, das ist ja halb so wild, man muss sich doch die Finger schmutzig machen können oder so. Und genau bei dem Punkt müssen wir beim nächsten Mal weitermachen. Das ist dann in 3 Wochen diesmal, weil ja Pfingsten dazwischen ist. Nicht? Sehen wir uns dann wieder. Vielen Dank.